Liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Ausgabe 53 des Deport Magazins. Ja, diesmal die echte Ausgabe 53. Ich habe mich da in der letzten Folge versprochen. Jedenfalls erfahrt ihr heute, welche Stöcke Microsoft und Sony dem Spieler Einzelhandel aktuell vor die Füße werfen. Ihr erfahrt von einem jüngst eingestellten Nintendo-Projekt. Ihr hört einen Song, der für eine Kotaku-Falschmeldung sorgte. Es gibt Neuigkeiten von und zu Epic Games und dem PC-Store des Entwicklers und ihr erfahrt, wieso es massig irreführende Headlines zum Thema Notre Dame und Assassin's Creed gab. Handel. Keine DLC-Codes mehr von Sony, neue Xbox ohne Disklaufwerk. Der stationäre Handel für Videospiele sieht sich mit immer mehr Herausforderungen konfrontiert, etwa Digitalvertrieb und Online-Stores. Zwei weitere Faktoren kamen im April hinzu. Zum einen entschied sich Sony, ab dem 1. April keine Download-Codes für Spiele-Vollversionen mehr im Handel anzubieten. Als Grund nannte der Konzern gegenüber GamesIndustry.biz, dass man das tue, um Kerngeschäftsfelder weltweit auszurichten. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, Sony bevorzugt es stark, wenn User ihre Digitalspiele im PSN-Store kaufen und nicht anderswo, weil Sony im hauseigenen Store keine Marge für irgendwelche Händler gewähren muss. In einer Investoren-Telefonkonferenz zeigte sich der GameStop-Vorstandsvorsitzende Daniel De Matteo relativ unbeeindruckt und erklärt, dass Käufer im Handel ohnehin eher zu Guthabencodes für die Konsolen griffen, wenn sie ein neues Spiel digital erwerben wollten. Und Sonys Strategiewechsel, so De Matteo, würde also keine Auswirkungen auf die GameStop-Bilanz haben. Man würde weiterhin Store-Guthaben an Kunden verkaufen oder gegen Gebrauchtspiele tauschen. Obendrein wird es immer Leute geben, die ihre Kreditkartendaten nicht im Internet benutzen wollen. Um den Handel entgegenzukommen, kündigte Sony dann auch an, einzelnen Händlern mehr physische Voll- und Premium-Versionen zur Verfügung zu stellen. Außerdem werden Download-Codes für DLCs, Add-ons, Premium-Währungen und Season-Pässe nach wie vor erhältlich sein. Und dann am 16. April kam der nächste Streich, diesmal aus dem Hause Microsoft, eine neue Fassung der Xbox One S. Die wird am 7. Mai erscheinen und zwar als All-Digital-Version ohne Disklaufwerk und mit 3 vorinstallierten Spiele. Neue Spiele gibt es nur per Download und Microsoft scheint sich hier einfach ein paar Cent oder ein paar Euro zu sparen, sowohl für das Laufwerk als auch für die Lizenzen, die man dafür abdrücken muss, wenn man ein Blu-ray-Laufwerk irgendwo einbaut. Tja, und das klingt schon eher nach einer Konsole, die dem Handel Sorgen bereiten sollte. Sie kann keine Spiele auf Disc verdauen und mit neu und vor allem gebraucht Spielen machen die Händler halt einen Teil ihrer Umsätze. Aber noch geben sich die Ketten Game und GameStop relativ unberührt gegenüber GamesIndustry.biz, erklärte Eric Bright, GameStops Verkaufsvizepräsident, dass man eine Vereinbarung mit Microsoft habe, die es GameStop erlaubt, auch digitale Spiele profitabel zu verkaufen. Bright ist außerdem überzeugt, dass die Konsumenten nicht unbedingt bereit seien, den Digitalvertrieb völlig anzunehmen. Außerdem habe man bei einer Umfrage unter GameStop-Kunden erfahren, dass etwa die Hälfte der Befragten ein geringeres Bedürfnis hätte, eine neue Konsole zu kaufen, wenn sie kein Disklaufwerk hat. Auch der CEO der britischen Handelskette Game, Martin Gibbs, gibt sich da unbeeindruckt. Für ihn sei die Konsole Teil der beständigen Evolution des Marktes und er glaube, Spieler bevorzugen die Freiheit, auf verschiedenste Weise Zugang zu ihren Games zu haben. Außerdem sei man bei Game längst dabei, das Geschäftsfeld des Unternehmens zu wandeln, weg vom klassischen Handel und hin zum Gaming-Dienstleister, etwa für E-Sports-Veranstaltungen, LAN-Partys und ähnliches. So ganz trotzig hält der stationäre Handel also nicht fest an seinem ehemaligen Kerngeschäft, denn der digitale Wandel ist einfach ein Fakt und schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Im jüngst geendeten Fiskaljahr 2018, das bis Ende März 2019 ging, Fiskaljahre in der Spielebranche, sank etwa der Umsatz mit Gebrauchtspielen bei GameStop um stattliche 13%. Und der Umsatz mit Gebrauchtspielen, das war ja jahrelang die Cash-Cow des Unternehmens. Aber immerhin, so wie es aussieht, kommen ja ohnehin nächstes Jahr noch neue Konsolen von Microsoft und Sony in die Läden, also auch in den Handel. Und sofern sich an der aktuellen Gerüchtelage nichts ändert, dürfte es dann auch wieder Spiele auf Disc geben. Für die PlayStation 5 auf jeden Fall. Und auch von der nächsten Xbox sollte es ein Modell geben, was mit einem Disklaufwerk daherkommt. Und anderes ohne, aber da gucken wir mal, was genau passiert. Aber ja, der Digitalvertrieb ist auf dem PC etwa längst die Norm. Game Streaming wird dann auch noch ein Faktor sein und der Handel, der muss sich überlegen, wie er da relevant bleiben wird. Medienschelte. Nein, der Notre Dame wird nicht dank Assassin's Creed wieder aufgebaut. Ich hoffte ja eigentlich in dieser Folge auf Nörgelei über irreführende Headlines zu verzichten, aber dann musste am 15. April die Kathedrale Notre-Dame de Paris in Flammen aufgehen. Eins der Wahrzeichen der Stadt wurde zu großen Teilen zerstört, eine Zinne brach zusammen, das Dach ist verbrannt. Binnen 5 Jahren soll der Wiederaufbau abgeschlossen sein. Die Milliardäre des Landes legten bereits hunderte Millionen dafür zusammen. Auch Ubisoft spendete 500.000 Euro und verschenkte eine Zeit lang Assassin's Creed Unity, den Ableger von 2014, dem revolutionären Paris spielt und, oh la la, eine Nachbildung des Notre Dame enthält. Klar, das ist eine PR-Aktion, aber darum geht's mir hier gerade gar nicht. Es geht mir darum, dass die Webseite GPS World, die sich Messtechnik, Sensorik und Kartografie zum Thema macht, den Brand des Notre Dame zum Anlass nahm, einen Artikel zum Thema zu veröffentlichen, in dem man aufzeigte, welche Vermessungen in den letzten Jahren in der Kathedrale stattfanden und dass generell solche Daten beim Wiederaufbauen helfen werden. Der Artikel nennt dabei vor allem die Laservermessung des Historikers Andrew Tallon aus dem Jahr 2015, mit der er extrem detaillierte Daten erfasste, um besser zu verstehen, wie Notre Dame eigentlich erbaut wurde. Und dann nennt der Artikel zum Schluss auch noch Assassin's Creed Unity und zitiert einen Ausschnitt aus einem Making-of-Artikel aus dem Jahr 2014, in dem eine Leveldesignerin darüber spricht, wie sie über Fotos und Karten brütete, um das Gebäude gut ins Spiel zu transportieren. Kein Wort von Scans, weder in dem Zitat noch in dem zugrunde liegenden Artikel. Und GPS World behauptet halt, für das Spiel wären makellose Modelle des Gebäudes angefertigt worden. Spekuliert das dann aber auch nicht weiter. Die Spekulation, die erledigte die Online-Presse von ganz allein. Und so wurden zahlreiche Headlines im Stile von Wiederaufbau von Notre Dame mit Hilfe von Assassin's Creed veröffentlicht und rasch verbreitet und immer neu kopiert. Und eigentlich ist da überhaupt nichts dran. Den Vogel schießt dabei ein Bericht ab, der auf diversen deutschen Seiten syndiziert, das heißt also gleichlautend unter verschiedenen Websites veröffentlicht wurde, der ebenfalls diese falsche Schlussfolgerung zieht, dass irgendwelche Ubisoft-Scans beim Wiederaufbau helfen würden und der außerdem den Making-of-Artikel aus dem Jahre 2014 falsch versteht. Da liest man dann, Zitat: Tatsächlich hat Ubisoft für seinen 2014 veröffentlichten Assassin's Creed Teil Unity die berühmte Kirche mit viel Liebe in 3D rekonstruiert. Dafür hat die Ubisoft-Künstlerin Caroline Mews fast 2 Jahre lang nahezu in dem Gebäude gelebt. Zitat Ende. Und das vermittelt den Eindruck, als ob diese Frau sehr oft in diesem Gebäude war, als ob sie Scans und Fotografien durchgeführt hätte. In Wirklichkeit liest man im Ursprungsartikel, dass diese Frau 2 Jahre damit beschäftigt war, dieses Gebäude zu rekonstruieren, es aber erst danach, also nachdem das Spiel fertig war, zum allerersten Mal im Leben gesehen hat. Ich finde das schon ein bisschen grenzwertig, wie das hier übersetzt wurde. Und auch Ubisoft scheint die Sache unangenehm zu sein. Auf Anfrage erhielt ich 2 sehr knappe Statements zu der ganzen Sache. Zur Frage, ob denn Ubisoft am Wiederaufbau beteiligt ist, heißt es, Zitat: Wir sind derzeit nicht in die Rekonstruktion des Notre Dame involviert, aber wir wären mehr als glücklich, unsere Expertise in jedweder Form bereitzustellen, um bei diesen Bemühungen zu helfen. Zitat Ende. Und auf die Frage, ob Ubisoft helfen könnte, heißt es, Zitat: Es ist wichtig zu bedenken, dass das, was wir für das Spiel machten, keine wissenschaftliche Rekonstruktion, sondern eher eine künstlerische Vision war. Während wir bei einigen Details sehr genau sein wollten, gibt es einige Unterschiede, etwa bei den Größenverhältnissen und anderen Elementen. Davon abgesehen wären wir mehr als glücklich, unsere Expertise in jedweder Form, okay, Zitat Ende, den Rest kennt ihr schon vom ersten Statement. Tja, und nachfolgend ist alles, was es zum Thema Notre Dame und Assassin's Creed zu berichten gibt, dass der Notre Dame 2014 in Assassin's Creed Unity drin war und nach wie vor drin ist und dass diese digitale Version wohl kaum Nutzen für einen Wiederaufbau der Kirche haben dürfte. Ein Lob geht hierbei übrigens an meine Ex-Kollegen von der GameStar, die nicht auf diese Ente reinfielen und die irreführenden Meldungen vorbildlich dekonstruierten und erklärten. Sehr cool. Nintendo trennt sich von Quality of Life Projekt. Wie das japanische Wirtschaftsmagazin The Nikkei am 18. April berichtete, hat Nintendo sein internes Quality of Life Projekt endgültig aufgegeben. Es sei eine Sackgasse gewesen. Und damit wurde final ein Projekt begraben, über dessen Ende immer wieder spekuliert wurde und das damals vom ehemaligen Nintendo-Chef Satoru Iwata Anfang 2014 im Rahmen einer Investorenpräsentation erstmals vorgestellt wurde. Die Idee? Parallel zur Konsolenplattform eine Hardware-Plattform schaffen, die den Usern dabei hilft, fit zu werden und fit zu bleiben. Es sollte eine neue Blue Ocean-Strategie für Nintendo werden. Die erste war der Fokus auf Nichtspieler für die Wii-Spielkonsole mittels Motion Gaming. Und das war ein voller Erfolg für Nintendo. Das Unternehmen hat sich diese große neue Käuferschicht erschlossen, die vorher einfach nicht Zielgruppe für Videospiele war. Ein Blauer Ozean. Und mit dem Quality of Life Projekt sollte nun ein weiterer, bislang nicht von Nintendo bedienter Markt erschlossen werden. Leute, die fit werden oder besser schlafen wollen. Dazu später mehr. Die damals aktuellen Trends wie Mobile oder tragbare Technologie sollte das Projekt direkt überspringen und mit, Zitat, nicht tragbarer Technologie arbeiten. Nintendo hatte zuvor schon mit Fitness- und Gesundheitshardware experimentiert und etwa eine gamifizierte Personenwaage, das Wii Fit Balance Board, veröffentlicht und auch einen Vitality-Sensor für die Wii angekündigt, der Atmung und Puls messen und etwa für Meditations-Apps und Ähnliches genutzt werden sollte. Erschienen ist dieses Ding aber nie. Quality of Life sollte solche Ideen aber dann unabhängig von Nintendos Games-Sparte verfolgen. Iwata äußerte sich zum Start der Initiative wie folgt, Zitat: Nintendo ist ein Unternehmen, das erkennt, dass der wahre Wert von Unterhaltung in ihrer Individualität liegt. Anderen in den immer dichter gedrängten Markt aus mobiler Software oder tragbarer Technologie zu folgen, der erwartbar immer kompetitiver sein wird und uns da durchzukämpfen, das ist nicht unsere Art, Geschäfte zu machen. Einmal mehr ist es unsere Absicht, in einen neuen, blauen Ozean zu tauchen. Das vorangestellt haben wir vor, ein integriertes Hardware-Software-Plattform-Business zu schaffen, das anstatt mobile und tragbare Features zu bieten, von einer neuen Ära charakterisiert werden wird, die wir nicht tragbare Technologien nennen. Wenn wir hier Gesundheit als Schlüsselbegriff nennen, denken manche vielleicht unweigerlich an Wii Fit. Allerdings ziehen wir hierfür Themen in Betracht, die wir noch nicht in Spiele für existierende Plattformen genutzt haben. Dazu kommt Hardware, die solche Ideen verwirklichen kann, und damit zielen wir auf einen neuen blauen Ozean ab. Zitat Ende. Ende 2014 wurde Nintendo dann konkreter und präsentierte als Beispiel die Idee eines Schlafsensors, der via Funk die Dauer und Qualität des Schlafs seiner Nutzer messen sollte, also mit einer Technologie, die auf irgendwelche Sensoren, die man tragen oder irgendwo anbringen muss, verzichtet. Diese Vision sah auch Cloud-Server vor, die all diese Daten sammeln und analysieren und dem User via Konsole oder Mobile-App aufbereitet präsentieren. Der Sensor sollte dann in Kooperation mit ResMed entstehen, einem US-Unternehmen, das solche Technik bereits für Patienten mit Schlafapnoe anbietet, also Menschen, die nachts unter Atemaussetzern leiden. Ziel dieses Projekts: dem User zu besserem Schlaf verhelfen, seine Müdigkeit und Abgeschlagenheit lindern. 2016 sollte das Ding erscheinen, das war der Plan damals. Doch in dem Jahr, also 2016, wurde lediglich verkündet, dass das Projekt abgeblasen sei, man aber noch immer an der Idee von Quality of Life festhalte. Vielleicht war es auch der Tod von Satoru Iwata am 11. Juli 2015, der das Projekt ausbremste, das mittlerweile endgültig zum Stillstand kam. Vielleicht war auch die kleine Krise, welche die floppende Wii U Heimkonsole bei Nintendo auslöste, der Grund dafür, dass aus Quality of Life nie mehr wurde. Am Ende können wir nur spekulieren, was Nintendo davor hatte. Ich denke, es gab da die Vision einer sehr simplen, sehr freundlichen und verspielten Lebenshilfe- und Selbstvermessungssoftware, typisch Nintendo eben, nur ausgeweitet auf Sachen wie Schlaf, Körperhaltung, regelmäßige Bewegung, korrektes Atmen und all solche Themen, ganz unaufdringlich und beständig analysierend im Hintergrund. Nichts, das man anschaltet, um es zu benutzen, etwas, das einfach existiert und regelmäßig meldet, ob man das gut macht oder schlecht. Aber das ist nur meine These, und bevor ich hier weiter rumspinne und glaubt mir, ich könnte, kommen wir zum nächsten Thema. Kotaku blamiert sich mit Aufreger-News zu einer Songtextzeile. Okay Leute, zunächst hören wir uns mal gemeinsam diesen kurzen Musikclip an. Na, was meint ihr dazu? Ich spiele ihn jetzt gleich noch einmal ein, damit ihr euch nochmal ein Bild davon machen könnt. Also, das ist ein Song aus dem Persona 5 DLC für Super Smash Bros. Ultimate, ein mega erfolgreiches Prügelspiel für die Nintendo Switch. Der Song heißt Wake Up, Get Out There. Er stammt aus Persona 5 und die Sängerin formiert unter dem Künstlernamen Lyn, L-Y-N. Der Song ist also schon ein Jahr alt, wurde halt jetzt für diesen Smash Bros. DLC neu verpackt und in das Spiel geschoben. Und in diesem Song meinte eine Kotaku-Autorin, ein Schimpfwort erkannt zu haben. Ihren Namen nenne ich hier bewusst nicht. Sie genießt bereits mehr als genug Aufmerksamkeit, teils auch der befremdlichen Art. Auch wenn ich euch, liebe Freunde, freilich nicht für die pöbelnde Sorte User halte. Jedenfalls, die Redakteurin hörte das Wort retarded in der betreffenden Songzeile. Jetzt hört ihr es vielleicht auch. Und jetzt nur noch mal zur Verdeutlichung ein Einspieler des einen Wortes. Und das war es jetzt auch mit Einspielern. Jedenfalls, weil retarded eben ein Schimpfwort ist, das sich gegen geistig Behinderte richtet, wurde eine News draus am 18. April bei Kotaku Großbritannien. Der Begriff ist immer wieder mal Anlass für Aufregung. Ich erinnere mich da an einen gehörigen Shitstorm anlässlich des Films Tropic Thunder und seinem Umgang mit diesem Wort. Aber zurück zum Thema. Die Autorin des Artikels jedenfalls bereitete ihre Entdeckung auf. Sie transkribierte die Songtexte, sie bettete ein Video ein, aus dem ich auch hier die Audiospur zitiere. Und sie äußert Unverständnis und Entsetzen angesichts ihrer Entdeckung, angesichts dessen, dass hier ein Schimpfwort in dem Songtext eines Nintendo-Spiels zu finden sei. Eine Stellungnahme von Nintendo und dem Persona-Publisher Deep Silver sei angefragt, aber noch nicht beantwortet. In dieser Form ging der Artikel raus und die Leser waren nicht amüsiert. Der Begriff mache an dieser Stelle keinen Sinn. Die Begriffe retarget oder retort it erscheinen sinnstiftender. Vielleicht war da auch in Bezug auf den Musikbegriff retardendo, vielleicht in der Form von retard, Pause, it. Die Frage ist jedenfalls nicht endgültig geklärt. Diese eine Stelle fehlt im offiziellen Songtext des Spiels. Es gibt keine Information darüber, was die Autorin des Songs eigentlich meinte. Nur so viel ist klar, sie ist Japanerin und spricht nicht Englisch als erste Sprache. Aber der Artikel, so wie er live ging, kam jedenfalls extrem negativ an. Verärgerte User sahen hier den plumpen Sensationalismus, sie sahen mangelnde Sorgfalt und den Versuch, einen Skandal zu provozieren, wo keiner ist. Einen Tag später entschuldigte sich dann Rich Stanton, der Chefredakteur von Kotaku Großbritannien, für diesen Artikel. Mittlerweile habe man Antwort von Atlus erhalten und nein, der ein Jahr alte Song enthalte nicht das Wort retarded. Der Artikel hätte nicht vorschnell live gehen sollen. Als Chefredakteur geht das alles auf seine Kappe. Er entschuldigt sich bei Atlus, bei Nintendo und bei den vielen verärgerten Fans. Der ursprüngliche Artikel bleibt aber, so ist es Kotaku-Richtlinie, und ich finde das eigentlich ganz gut, weiterhin bestehen, mit einem deutlichen Verweis auf die neuen Erkenntnisse und die offizielle Entschuldigung. Die Sache zeigt mal wieder auf, wie kritisch dieser Zeitdruck beim Veröffentlichen von Online-News eigentlich ist. Sobald irgendwo eine Headline, ein Aufreger oder ein Gerücht auftauchen, müssen Online-Magazine eigentlich sofort eine eigene News rausballern, denn je mehr zeitlichen Vorsprung die Konkurrenz hat, desto weiter liegt sie bei Google vorn, desto öfter wird sie verlinkt und zitiert. Es ist eine Art Wettrennen, bei dem für Sorgfalt kaum Zeit bleibt. Und da ich hier das Magazin ohne großen Zeit- und Aktualitätsdruck zusammenschraube und ohnehin bloß Themen will, die ich für interessant halte, habe ich die privilegierte Position, all solchen Headlines halt gemütlich hinterher zu recherchieren, Entwicklungen und Statements abzuwarten und am Ende ein besseres Bild zu zeichnen oder eben Headline-Autoren zu tadeln, wie ich das schon öfters gemacht habe. Das fühlt sich fast ein wenig unfair an, aber hey, solange ich euch auf Dauer einen gewissen Instinkt antrainiere, reißerischen Headlines skeptisch gegenüberzustehen und euch ein eigenes Bild aus verschiedenen Quellen zu machen, bin ich happy. Und nun machen wir mal weiter mit, oh Gott, schon wieder dem Epic Store. Epic Games. Gedankenspiel zum Valve-Waffenstillstand, Preis der Exklusivdeals, Crunch bei Fortnite. Erneut ein paar Facetten zur neuen Steam-Konkurrenz durch den Epic Games Store, der noch kein halbes Jahr läuft, aber aufgrund seiner dramatisch geringeren Kosten für Entwickler, regelmäßig wechselnde Gratisspiele und viele Exklusivtitel bereits eine gewaltige Wirkung hat. Und später noch was zu Fortnite. Hierzu gibt es auch in dieser Ausgabe ein paar neue Facetten. Zum einen gibt es erste Hinweise auf die Summen, die Epic in die Hand nimmt, um sich PC-Spiele exklusiv für diesen Store zu sichern. Heraus kam das für das Rundentaktikspiel Phoenix Point, das im Herbst erscheinen soll, und das einer der ersten Exklusivdeals für den Epic Games Store war. Nun wurde halt Phoenix Point über Crowdfunding finanziert, konkret über die Plattform Fig, bei der User auch in die Rolle von Investoren schlüpfen und größere Summen in die Entwicklung des Spiels stecken können, um am Ende, sollte das alles erfolgreich sein, mit einem Gewinn aus der ganzen Sache wieder rauszugehen. Am 20. April meldete sich einer dieser Investoren im Gaming-Forum Reset Era mit der Kopie einer E-Mail, die er von Fig erhielt und in der die Entwickler Snapshot, die freudige Kunde, verbreiten, dass ein Vertriebsabkommen, und damit ist der Epic Deal gemeint, signifikante Ressourcen erzielen konnte und alle Investoren des Spiels bereits jetzt mit der Auszahlung von 191% ihrer ursprünglich investierten Summe rechnen können, da diese Summe auf den Umsatz des Spiels verrechnet wird. Ein wenig Rechenarbeit, die Durchsicht jährlicher Bilanzen des Studios, das Ausknobeln von Fickgebühren und Dividendenberechnungen brachten dann das Ergebnis. Da hat sich die Community zusammengetan und ist zu dem Schluss gekommen, wenn diese Transaktion von Epic für die 191% für Investoren sorgte, dann muss der Geldbetrag etwa 2,2 Millionen US-Dollar betragen haben. Ein ordentliches Sümmchen. Aber heißt das jetzt, dass Epic für Exklusivdeals mit Millionen um sich wirft? Nee, das heißt es wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht zu 100%. Im Magazin Nummer 48 zitierte ich ja bereits Sergei Galionkin, der sich bei Epic um den Betrieb des Epic Games Store kümmert und der erklärte, dass die Exklusivdeals in der Regel die Form einer garantierten Mindestverkaufsmenge haben. Sprich, Epic hatte den Entwicklern offensichtlich so grob gerechnet 60.000 Spiele abgekauft. Ungesehen. Das heißt aber auch, dass die ersten 60.000 User, die das Spiel im Epic Store kaufen, keine weiteren Gewinne für die Entwickler des Spiels bedeuten. Epic hat die 2 Millionen also nicht für die Exklusivität bezahlt, sondern mehr oder weniger in der Form eines dicken Vorschusses in Richtung Entwicklerteam geschickt. Und wer weiß, was da noch so an Werbeleistungen und Vergünstigungen für die Macher drinsteckt. Da kann man nicht reinschauen. Aber angesichts der immer größer werdenden Liste von Exklusivtiteln kommen da aber sicher stattliche Summen zusammen, die Epic an die verschiedenen Entwickler vorausgeschossen hat. Also da hat Epic jetzt schon sehr viel Kohle ausgegeben, die Epic hofft, später wieder einzunehmen. Die zweite Sache zur ganzen Geschichte ist dann lediglich ein Tweet oder mehrere von Epic-CEO Tim Sweeney, der sich in dem Fall aber auch auf ein Gedankenspiel einlässt im Rahmen einer Diskussion um das Konzept hinter dem Epic Game Store. Denn die 12%, die Epic hier von jedem Verkauf einbehält, anstatt der 30% bei Steam, die stellt er als essentiell heraus. Das ist das große Argument für den Epic Game Store. Die, und so argumentiert er immer wieder, die reichen, um damit zu wirtschaften, die reichen, um einen Gewinn zu erwirtschaften, die reichen, um das alles zu bezahlen, die sind fair. Und hohe Storegebühren wie bei Steam, die schaden aktuell der Branche im Ganzen. Und nun müssen alle eben auf Epic reagieren. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Daraufhin meinte ein User, was er denn tun würde, wenn Valve von heute auf morgen ebenfalls nur 12% verlangen würde. No strings attached, also ohne Haken, ohne Schlupflöcher. Was, wenn Valve Epics Gebührenstruktur übernehmen würde? Und dazu schreibt dann Sweeney, Zitat: Wenn sich Steam für einen dauerhaften Umsatzanteil von 88% für alle Entwickler und Publisher verpflichten würde, ohne irgendwelche Haken, dann würde Epic einen hastigen Rückzug von den ganzen Exklusivtiteln organisieren, während wir unsere aktuellen Verpflichtungen natürlich weiter honorieren, und wir würden außerdem in Betracht ziehen, unsere Spiele auf Steam zu veröffentlichen. Ein solcher Zug wäre ein glorreicher Moment in der Geschichte des PC Gaming und hätte umfassenden Einfluss auf andere Plattformen für Generationen. Dann könnten Stores wieder nette Orte sein, in denen man Zeug kaufen kann, anstatt das Spieleentwickler-Finanzamt zu spielen. Zitat Ende. Freilich ist das alles nur Spekulation, ist das Übertreibung und Spinnerei, aber auch eine schöne Kampfansage, ein griffiges Zitat, das macht diesen ganzen wirtschaftlichen Sachverhalt irgendwie emotionaler und greifbarer. Ich mag generell, dass Sweeney sich auf den Kampf gegen Windmühlen einlässt und immer wieder mal seine Sicht der Dinge auf Twitter erklärt, dass er immer wieder den Epic-Tarif vorrechnet, dass er sich teils plumpester Kritik stellt. Tapferer Mann. Und was diese ganze Epic-Store-Sache angeht, sie hat halt Schauwert. Die ganze Diskussion ringsrum, die ganzen Gedanken, die Reaktionen, Schauwert. Und was Epic Games im Allgemeinen angeht, da gibt es auch noch Kritik ganz anderer Art. Polygon veröffentlichte am 23. April ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte von Crunch und Überarbeitung. Diesmal bei Epics Fortnite-Team, das komplett überrumpelt vom Erfolg des Battle-Royale-Modus extreme Überstunden schob und weiter schiebt. Bei einzelnen Personen waren das bis zu 100 Arbeitsstunden pro Woche. Stress, Dauerbelastung, Wochenendarbeit, immer straffere Vorgaben und Deadlines, immer mehr interne Abteilungen, die an Fortnite arbeiten, Mitarbeiter, die die Wochenendarbeit verweigerten und bei nächstbester Gelegenheit gefeuert wurden, ein Management, das die Entwickler irgendwann nur noch als Menschenmaterial betrachtet, das man zur Not einfach nachkippt. Es ist die bekannte Gruselgeschichte, nur eben mit neuem Personal, und sie zeigt auf, dass der Erfolg von Fortnite sowie die hohe Patch- und Update-Schlagzahl von Epic mit einem sehr hohen Preis erkauft wurde. Und an anderer Stelle verpflichtet sich Respawn Entertainment dazu, seine Angestellten fair zu behandeln und Crunch zu vermeiden, weshalb größere Inhaltsupdates des neuen Battle Royale Spiels Apex Legends auf sich warten lassen, aber bestimmt noch kommen. Derweil wird das Spiel von seinen Fans für tot erklärt, weil sich darin so lange nichts mehr getan hat. Also echt, was sind das nur für Zeiten? Zeit ist es jedenfalls, mit diesem Magazin zu Ende zu kommen. Zuletzt, wie gewohnt, ein Release-Ausblick auf die kommenden 14 Tage, ohne Gewähr natürlich, und, weil diese Magazinausgabe eine Woche später kommt als gewohnt, ein peinliches Geständnis an der Stelle: Ich habe in der letzten Folge überhaupt nicht an die Existenz von Ostern gedacht. Deswegen zunächst ein kleiner Release-Nachtrag zu den Spielen, die in den vergangenen 7 Tagen rauskamen. So erschien am 23. April das Prügelspiel Mortal Kombat 11 für die Xbox One, PS4, Nintendo Switch und PC, und naja, es ist ein Mortal Kombat, viele Kämpfer, trashige Story, Brutalities, Fatalities, X-Ray Moves und Massive Bonus Modi. Der 11. Teil erbt dabei eine Variante des Ausrüstungssystems aus Injustice 2 vom gleichen Entwickler und die sorgt aktuell auch für einen kleinen Shitstorm im Netz, da für das Freischalten von Ausrüstung und Verbesserungen für diese Ausrüstung ein ganz schön krasser Grind nötig ist, zudem auch andere Spielsysteme und Modi beitragen. Die Devs versprachen bereits, dass ein Patch das alles abmildern soll, aber die Stimmung unter den Spielern ist aktuell recht giftig, teils auch auf übertriebene, ungerechtfertigte Art und Weise. Da machte etwa eine News die Runde, dass alle Skins im Spiel, wenn man sich den Grind ersparen will, $6,440 im Ingame-Store kosten würden. Diese Rechnung beruht aber auf dem Irrtum, dass alle Skins im Shop erwerbbar sind. Und naja, die knackige Headline hat sich da bereits verselbstständigt. Und am Ende hat das Spiel halt immer noch einen Makel mit diesem ganzen Grind und der Progression, auch wenn da wohl was getan werden soll. Obacht also, wenn ihr euch den Kauf dieses Spiels überlegt, recherchiert da, wo, wie aktuell der Status quo ist. Jedenfalls am 25. April erschien ein brandneues Grind-Strategy-Game aus dem Hause Paradox für den PC, Imperator Rome. Es erwartet euch also Hardcore-Strategie, ähnlich wie bei Europa Universalis oder Crusader Kings, mit dem Römischen Reich als geopolitischen Ankerpunkt. Das Spiel beginnt im Jahr 304 vor Christus und wir spielen eine Nation auf der großen Weltkarte, die sich von Europa über Nordafrika, den Nahen Osten bis nach Indien erstreckt. Egal welche, germanische Stämme, afrikanische Monarchien, dominierende Staaten oder unbedeutende Kleinstnationen. Was genau das reine Gameplay von Imperator Rome im Vergleich zu anderen Titeln dieser Art angeht, das vermag ich nicht zu sagen. Interessant ist aber die Tatsache, dass das Technikgrundgerüst hier um eine neue, zusätzliche Engine erweitert wurde, die unter anderem das Modden des Spiels deutlich erleichtern soll. Und SteamWorld Quest kam am 25.04. für die Switch exklusiv raus, eine Art Oldschool-Rollenspiel, vermählt mit einem Kartenspiel à la Hearthstone oder Slay the Spire. Das Ganze noch in diesem SteamWorld-Universum, so ein bisschen, ja, Retro-Steampunk-Roboter. Da gibt es ja diverse Spiele, alle mit verschiedenen Genres. Das Spiel teilt sich also den Look mit all den anderen Spielen. Nicht aber das Gameplay, das ist relativ einzigartig und wirkt auch irgendwie ganz sympathisch. Vielleicht spielt es Andrea und wir erfahren mehr, ansonsten könnt ihr da auch mal reinschauen. Und dann hätten wir noch Days Gone, Sonys PS4-exklusives Open-World-Zombie-Apokalypse-Spiel, bei dem sich ein ehemaliges Mitglied einer Biker-Gang nicht nur mit Horden von Untoten, sondern auch diversen Fraktionen von Überlebenden herumschlagen muss. Das Ding scheint ein klassisches Open-World-Spiel mit vielen Aufgaben, einer Prise Crafting, etwas Survival, ein wenig Stealth und auch genügend Narration zu sein. Ich habe da irgendwo den Begriff gehört, als wenn The Last of Us ein Open-World-Spiel wäre, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob Days Gone am Ende einen eigenen Charakter hat, ein eigenes Spielgefühl oder hier eine gewisse Open-World-Spielformel nur wieder neu verpackt wurde. Und die ersten Reviews sind ja auch raus und eher so, naja, okay, naja. Und nun der Blick nach vorn und so doll sieht es in den nächsten zwei Wochen dann auch gar nicht mal aus. Wir hätten am 30. April Fade to Silence für PC, PS4 und Xbox One. Das deutsche Studio Black Forest Games serviert uns darin ein Aufbau- und Survival-Spiel in einem Weltuntergangsszenario voller Schnee und Monster. Unsere Spielfigur Ash muss in dieser feindlichen Umgebung Ressourcen und Überlebende finden, sich vor einer mysteriösen Seuche fernhalten, sich vor Schneestürmen sorgen, immer wieder an die Temperatur denken, Feuer entzünden, um nicht zu erfrieren, Monster besiegen und immer weitere Wege riskieren, um neues Material für den Ausbau einer Heimatbasis zu finden. Schwer soll Fade to Silence sein und erbarmungslos. Auf dem PC ist es bereits seit Ende 2017 in Steams Early Access. Es gibt also bereits zahlreiche Vorab-Eindrücke auf Steam und Videos auf YouTube, falls ihr neugierig seid. Und dann hätten wir am 9. Mai auch noch die dritte Episode von Life is Strange 2 für die Xbox One, PS4 und PC. Wer da also weitermachen will, der merkt sich den Termin und naja, mehr nennenswerte Releases gibt es nicht in den kommenden Tagen, aber hey, im Mai kommt schon noch was. Rage 2, A Plague Tale, Total War 3 Kingdoms, dauert halt alles noch ein wenig bis dahin. Also Leute, ich verabschiede mich für heute und wünsche euch wie immer eine schöne Zeit mit euren Spielen, mit unseren Podcasts und hoffe, ihr hört demnächst mal wieder rein, vielleicht bereits kommende Woche bei einem Magazin-Spezial mit Dom. Darüber würde ich mich freuen. Bis dahin, macht's gut.